Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gerne nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In Oldenburg starb an Ostern 2025 Lorenz A. durch mehrere Schüsse von der Polizei. Davor gab es eine Auseinandersetzung vor einer Diskothek. Lorenz soll Reizstoff versprüht haben und ein Messer dabei gehabt haben. Ein Polizist schoss 5-mal auf ihn und traf ihn mit 3 Kugeln in den Oberkörper, der Hüfte und Kopf. Lorenz war schwarz. Er verstarb.
Im November schoss die Polizei in Bochum auf ein 12-jähriges Mädchen. Vorausgegangen war eine Vermisstenanzeige. Das Mädchen wohnte in einer Wohngruppe. Der Mutter war das Sorgerecht entzogen worden. Das Mädchen ging trotzdem zu seiner Mutter. Als die Beamten dort klingelten, wollte diese die Polizei nicht reinlassen. Mutter und Tochter sind beide gehörlos. Die Mutter wurde aus der Wohnung gezerrt und gefesselt. Das Mädchen näherte sich aus der Wohnung mit 2 großen Küchenmessern. Der Zustand des Mädchens ist kritisch, aber stabil.
Immer wieder gibt es Fälle, bei denen die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch macht. Bei einigen Fällen, wie den jetzt eben hier genannten, wird öffentlich darüber diskutiert, ob das rechtens und angemessen war. Es wird gefragt, ob man die Situation auch hätte anders lösen können. Ob man nicht vielleicht so hätte schießen können, zum Beispiel, dass es nicht zu so schwerwiegenden Verletzungen kommt, zum Beispiel in die Beine. Und eine Frage ist auch oft, warum sind es meist so viele Schüsse? Hätte nicht einer gereicht? Und im Fall von Lorenz oder auch Mohamed Rameh 2022 in Dortmund fragt man sich, ob Rassismus auch eine Rolle spielt. Also ob auf nicht weiße Personen eher geschossen wird.
In der heutigen Folge widmen wir uns genau diesen und weiteren Fragen rund um das Thema polizeilicher Schusswaffengebrauch. Vor kurzem wurde in der Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform ein Überblicksbeitrag von Laura Schmitz, Stefanie Kemme und Jens Struck veröffentlicht. Den können wir sehr empfehlen, wenn man noch mal tiefer einsteigen will. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit den Basics.
In Deutschland tragen Polizistinnen Schusswaffen. So, das sind jetzt die Basics. Man könnte ja sagen, das ist ja nun wirklich normal. Das gehört ja quasi schon zur Polizei. Also Polizei, Waffe, Uniform. Aber das ist nicht unbedingt so. In England zum Beispiel tragen die meisten Polizeibeamtinnen, die auf der Straße unterwegs sind, keine Waffe. Nur etwa 6.000 der 150.000 PolizistInnen sind dort bewaffnet. Das geht auf eine Verordnung aus dem 19. Jahrhundert zurück. Die Idee war, dass die Polizei eine Art Bürgerin in Uniform sein soll. Also man wollte damit eine Bürgerinnennähe herstellen. Ob das jetzt wirklich dadurch alles besser macht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es zeigt, das muss gar nicht notwendigerweise so sein.
Zurück nach Deutschland. Hier trägt ein Polizist, eine Polizistin eine Waffe und zwar ungesichert. Das heißt also, dass er oder sie die nicht erst entsichern muss, sondern die Waffe ist direkt schussbereit. Die Waffe wird an der sogenannten Koppel getragen. So wird der Gürtel bezeichnet, an dem ja auch noch ganz viele andere Sachen dran sind, beispielsweise Handschellen. Die Polizei trägt übrigens auch noch einen Einsatz-Mehrzweckstock, kurz EMS genannt, und in manchen Bundesländern zum Teil auch ein Distanz-Elektroimpulsgerät, Dike oder Taser. Das ist relativ neu und auch da gibt es jetzt eine Studie dazu. Deswegen gehen wir in der nächsten Folge näher darauf ein.
Die Polizei hat also unterschiedliche Möglichkeiten, Gewalt anzuwenden. Die genauen Gerätschaften können sich aber zwischen den Bundesländern unterscheiden. Deswegen sei auch hier gesagt, wir orientieren uns gerade sehr an NRW. Das kann aber auch in einem anderen Bundesland vielleicht anders heißen. Ebenso gibt es auch Unterschiede zu den Vorschriften, wann es zur Anwendung kommen darf und wie. Und das finde ich da schon total interessant. Also polizeilicher Schusswaffengebrauch in Deutschland ist nicht in ganz Deutschland gleich geregelt. Also es gibt Bundesländer, da darf die Polizei in anderen Situationen die Schusswaffe nutzen als in anderen. Jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, auch wenn natürlich wir jetzt hier keine ganz große Variation haben, sondern das schon relativ ähnlich ist. Trotzdem ist das in den jeweiligen Landespolizeigesetzen geregelt. Also wir haben schon mal eine Folge gemacht zur Polizei. Wer nochmal so grundsätzlich was zur Organisation der Polizei in Deutschland hören möchte, der kann die Folge einfach nochmal hervorholen. Wir haben die Landespolizeien und eine Bundespolizei und die haben ihre eigenen Gesetze. Und in diesen Gesetzen ist geregelt, wann man von der Schusswaffe Gebrauch machen darf.
Generell wird unterschieden zwischen Schusswaffeneinsatz gegen Sachen, dazu gehören auch Tiere, und gegen Personen. Jetzt nehmen wir mal NRW als Beispiel. Im Polizeigesetz NRW steht in § 63, dass Schusswaffen nur dann gebraucht werden dürfen, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs erfolglos angewendet wurden oder auch antizipierend keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist eine Schusswaffe nur dann zulässig, wenn der Zweck nicht durch den Schusswaffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann.
Das ist sozusagen das letzte Mittel, kann man sagen. Also man sollte das vermeiden, wenn es nicht anders geht. Dann darf man eine Schusswaffe nehmen. Aber was heißt jetzt eigentlich, wenn es nicht anders geht? Also für was eigentlich? Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um diese angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Also die darf man natürlich jetzt nicht benutzen, um zu urteilen, dass man jetzt sagt, der hat so ein Unrecht getan, der muss jetzt niedergeschossen werden oder was auch immer. Also es geht immer um diese Wirkung, dass jemand jetzt keinen anderen mehr Schaden zufügen kann oder nicht fliehen kann.
Und die Polizei setzt das ja auch nicht ein gegen einen flüchtigen Ladendieb, sonst wären die Zahlen sehr viel höher, sondern es gibt da auch natürlich ein Maß, wo man sagt, okay, also bei manchen Delikten muss man jemanden an der Flucht hindern, bei anderen wahrscheinlich eher nicht.
Genau, also es muss auch eine gewisse Relevanz haben. Nur um jetzt jemanden als Tatverdächtigen dann dingfest zu machen, sage ich jetzt mal, kann man das nicht rechtfertigen. Wenn jemand aber eines Verbrechens verdächtig ist, das heißt eine Straftat begangen hat oder dringend verdächtig ist, eine Straftat begangen zu haben, bei der mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe im Gesetz steht, dann ist es ein Verbrechen. Und dann darf auch geschossen werden, um die Flucht zu verhindern. Es gibt hier insofern nochmal so Abstufungen nach der Schwere. Und auch das wäre jetzt so ein Beispiel, was in den verschiedenen Bundesländern durchaus unterschiedlich sein kann.
Dann hatten wir in dem einen Beispiel aus Bochum den Schusswaffeneinsatz gegen eine 12-Jährige. Eigentlich, wenn man jetzt Absatz 3 des Paragraphen 63 liest, dann steht da, darf nur eingesetzt werden gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind. Das gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben ist. Gibt es also zwei Möglichkeiten, ohne jetzt auf den Fall einzeln einzugehen. Aber genau, also entweder sieht dann eine Person älter aus als 14, ist aber noch jünger. Oder tatsächlich, wenn die Polizei einschätzt, oh, die Person läuft jetzt mit Messern auf mich zu und es wird für mich auch lebensgefährlich, dann ist eben der Einsatz trotzdem erlaubt.
Insofern gelten für Kinder nochmal besondere Regeln, dass hier wirklich eine ganz hohe Schwelle ist, wann eine Schusswaffe gegen Kinder gebraucht werden darf. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirkt, der ist nur dann zulässig, wenn es wirklich das einzige Mittel ist zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr. Also ne, hier können wir jetzt nicht mehr damit argumentieren, dass irgendwie die Flucht verhindert wird oder so. Also wirklich ein Schuss, wo man weiß, der wird sehr, sehr wahrscheinlich tödlich sein. Das nennt man dann auch finaler Rettungsschuss. Der darf nur gemacht werden, wenn man Gefahr für Leib und Leben nicht anders abwenden kann. Neben den Polizeigesetzen gibt es dann noch in den Ländern weitere Regelungen durch Verwaltungsvorschriften. Da steht zum Beispiel drin, dass möglichst auf die Beine geschossen werden soll. Es gibt auch noch Polizeidienstvorschriften. Die sind intern, das heißt, sie sind nicht öffentlich einsehbar. Da gibt es auch noch mal so einen Leitfaden zur Eigensicherung, wo auch noch mal ein paar Sachen konkretisiert werden. Wie gesagt, das kann in den Bundesländern durchaus unterschiedlich sein. Im Berliner Polizeigesetz gibt es zum Beispiel keine Regelung des finalen Rettungsschusses. Was man auf jeden Fall machen muss, das steht eigentlich so in allen Polizeigesetzen, dass man das androhen muss, also es eine Vorwarnung geben muss, bevor man gegen eine Person schießt. Entweder indem man mündlich androht oder indem man einen Warnschuss abgibt. Das wäre ja zum Beispiel so ein Schuss in die Luft nach oben. Das muss man machen, wenn es die Zeit erlaubt. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Wenn es keine Zeit mehr gibt für eine Vorwarnung, dann muss das auch nicht gemacht werden.
Insgesamt gibt es auch noch hohe Anforderungen beim Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge. Also da gibt es immer noch mal Spezifika, auf die wir jetzt nicht alle einzeln eingehen können. Soweit jetzt erstmal zur rechtlichen Grundlage. Wir wollen es aber ja gar nicht zu juristisch machen. Wir sind ja im Kriminologie-Podcast. Es gäbe viele Sachen, die man sich genauer anschauen könnte, wie das rechtlich bewertet wird etc. Aber was wir jetzt mal machen wollen, ist, wir werfen nochmal einen Blick auf die Trainings- und Ausbildungspraxis. Und ich stelle dir, Gina, mal eine Frage, die man häufig hört. Ich erinnere mich auch erstmal nach einem Schusswaffengebrauch tatsächlich, der medial bearbeitet wurde, hat dann sogar eine Politikerin gefragt, warum hat man denn nicht auf die Beine geschossen?
Ja, das stellt man sich ja immer so vor, weil das ja die Möglichkeit wäre, wirklich nicht so hohe Verletzungen hervorzurufen und man dann jemanden ja auch unfähig macht, jemanden anzugreifen. Aber es ist halt gar nicht so einfach, auf die Beine zu schießen. Also das wird oft unterschätzt, dass überhaupt zu treffen gar nicht so einfach ist. Das sieht vielleicht im Fernsehen immer einfach aus, wenn jemand seine Waffe zieht und dann schießt. In der Realität ist das schon ein großes Problem, überhaupt ein Ziel zu treffen. Und da muss man ja auch noch davon ausgehen, dass der Täter, die Täterin, die Person, die getroffen werden soll, sich ja auch bewegt. Die bleibt ja nicht stehen, wie jetzt bei so einer Schießübung, so ein Objekt, sondern ist in Bewegung. Dann ist ja auch eine hohe Anspannung da. Also man selbst ist ja auch nervös. Es ist ja keine normale Situation. Da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen, ne? Also Schusswaffengebrauch, vor allem gegen Personen, ist wirklich sehr, sehr selten. Das ist nicht was, was ein Polizeibeamter irgendwie alle 2 Tage macht. Es ist eine sehr aufgeladene Situation. Man ist selbst auch nervös. Das heißt, auf die Beine zu zielen, ist gar nicht so einfach. Und man muss ja auch bedenken, gerade wenn es um Gefahr für Leib und Leben geht. Es geht ja darum, jemanden daran zu hindern, weiter eine Gefahr für jemanden zu sein. Es gibt ja auch einen bestimmten Druck quasi, dass man auch jetzt treffen möchte. Und deswegen, ja, ist es dann doch auf den Oberkörper zu zielen, um einiges ergiebiger, in Anführungsstrichen. Man würde nicht auf den Kopf zielen, aber da auf die Beine zu zielen, das ist gar nicht so einfach in der Praxis. Und dazu mal so eine kleine Anekdote. Wir sind ja beide keine Polizeibeamtin, ne? Wir wollen uns jetzt ja auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber deswegen mal so ein kleiner Erfahrungsbericht, den wir gehört haben, wie jemand das gelernt hat in der Ausbildung. Man kann jetzt ja Nervosität nicht einfach so herstellen. Und dann sind die halt Treppen rauf und runter gelaufen. Also sie haben ihre Pulsfrequenz nach oben gebracht und sind ganz viel gerannt, hin und her und so weiter. Und mussten dann quasi aus dieser Anspannung, aus diesem schnellen Puls heraus schießen. Und die Person, die da aus diesem Training erzählte, meinte, man trifft überhaupt gar nichts. Ja, also und dann auch noch davon auszugehen, jetzt Beine treffen zu können, das ist halt gar nicht so in der Realität so praktikabel.
Und von daher kommt vermutlich auch die Praxis, dass häufig mehrmals geschossen wird. Man schießt eben als Polizist, als Polizistin dann so lange, bis die Wirkung tatsächlich da ist. Also die Person sich nicht mehr nähert, man nicht mehr in dieser antizipierten Lebensgefahr ist oder was eben die Situation ist, um die es gerade geht. Und da kann man dann nicht auf einen Schuss vertrauen und abwarten, sondern man schießt dann eben mehrmals.
Ja. Insofern, wir wollen das jetzt hier gar nicht alles rechtfertigen, was passiert. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber nur die Tatsache, dass mehrmals geschossen wurde und dass nicht auf die Beine gezielt wurde oder nicht die Beine getroffen wurden, das alleine, es ist jetzt noch keine Erklärung dafür oder kein Anzeichen, dass da großes Unrecht passiert ist. Das muss man leider so sagen. Und eine besondere Situation ist ja das Messer. Das gab es in letzter Zeit öfter mal in den Medien auch, bestimmte Taten, wo jemand ein Messer hatte. Wir hatten jetzt eben auch in unseren beiden Beispielen, spielte auch ein Messer eine Rolle, auch gerade bei der 12-Jährigen. Das war sicherlich der Grund, warum gegen sie geschossen wurde. Und hier muss man sagen, dass das eine ganz besondere Gefahr ist. In der Ausbildung lernen Polizeibeamte, dass sie eigentlich nicht den Abstand von 7 Metern unterschreiten dürfen, wenn jemand ein Messer hat. Also zieht jemand ein Messer, dann muss da ein Abstand da sein, weil man mit einem Messer einfach sehr schnell sehr, sehr starke Verletzungen hervorrufen kann. Und wenn man zulässt, dass die Person mit dem Messer einem näher kommt als 7 Meter, dann kann man die Person eigentlich gar nicht mehr wirklich unschädlich machen, in Anführungsstrichen, weil man braucht Zeit, um zu schießen. Man trifft nicht immer. Die Person kann sich auch noch bewegen. Man weiß ja auch gar nicht, ob die unter bestimmten Drogeneinfluss ist oder so. Das heißt, man muss einen bestimmten Abstand immer sicher halten. Und wenn man jemandem gegenüber ist mit einem Messer, dann muss man sich ja auch rückwärtslaufend entfernen. Man kann sich ja nicht umdrehen und wegrennen. Dann weiß man gar nicht, was die Person macht. Und das ist auch nochmal schwierig. Also das sind doch viele Sachen, die man vielleicht erstmal gar nicht so mit bedenkt. Und das ist etwas, was gelernt wird im Training, wo man auch erstmal lernt, was sind eigentlich 7 Meter Abstand und wie geht man damit um. Und Messer einfach eine ganz besondere Gefahr ist, wo Polizeibeamten auch sicherlich ja eher auch geneigt sind oder was auch erklärt, dass hier geschossen wird, selbst wenn noch ein Abstand da ist.
Aber wie häufig setzt denn nun Polizei Schusswaffen gegen Personen ein? Da hat sich tatsächlich was verändert. In den 1990er Jahren wurden Waffen mehr gegen Sachen eingesetzt und in den letzten Jahren war der Anteil gegen Personen höher. Wobei in den 90er Jahren die Fallzahlen insgesamt noch ein Stück höher lagen und sich eben die Anteile zum Teil verändert haben. Im Jahr 2016 waren ungefähr 29% der Schusswaffengebräuche Warnschüsse, ungefähr 25% gegen Sachen und 46% gegen Personen. 2017 lag die Zahl gegen Personen bei 52%.
Ja, generell nutzt die Polizei ihre Waffe seltener als früher. Das war in den 90er Jahren viel höher. Aber der Anteil wird höher bei gegen Personen. Vielleicht hier auch nochmal kurze Anmerkung. Was sind eigentlich die Fälle gegen Sachen? Das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen komisch an, wie Polizei schießt gegen Sachen. Gegen was denn eigentlich? Das kann natürlich so etwas sein wie gegen ein Auto, weil jemand damit flieht. Das sind aber höchstwahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, auch viele Tiere, die dabei sind, also beispielsweise ein Tier, was angefahren wurde, ein Reh, was man dann erlöst damit, dass es jetzt erschossen wird oder vielleicht auch ein Tier, von dem eine Gefahr ausgeht. Also Tiere spielen hier durchaus auch eine Rolle, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, in welchem Anteil. Der Tod als Folge des Schusswaffengebrauchs variiert über die Jahre. Also da kann man jetzt auch nicht so wirklich einen Trend sehen, dass man sagt, früher sind mehr Menschen durch die polizeiliche Waffe gestorben als jetzt. Das schwankt so zwischen 3 und 19 Fällen im Jahr. Aber im Jahr 2024 gab es 21 Todesopfer und das ist bisher der Maximalwert. Und in der ersten Hälfte vom Jahr 2025 sind es schon 14 Personen gewesen. Also es könnte sein, dass auch 2025 es wieder einen sehr hohen Wert gibt oder vielleicht sogar noch einen höheren Wert als 2024. Die meisten Einsätze der Waffe liegen im zulässigen Bereich. Das bedeutet, es gibt hier verschiedene Kategorien, wie das aufgezeichnet wird. Also es gibt einen Rechtfertigungsgrund erstmal per se. Das ist jetzt noch nicht gerichtlich so festgestellt, sondern erstmal so, wie ist überhaupt die Tatsituation oder die Einsatzsituation. Meist handelt es sich dabei um Gefahr für Leib und Leben. Also es ist doch seltener, dass Polizei schießt, um die Flucht zu vereiteln, sondern es ist oft diese Situation Gefahr für Leib und Leben. Ganz genaueres kann man aus den Statistiken nicht ablesen. Man könnte jetzt annehmen, das sind ja auch oft Fälle, die dann in den Medien sind, dass Leib und Leben hiermit auch Leib und Leben des Polizeibeamten, der Beamtin gemeint ist. Also dass es Situationen sind, wo PolizistInnen angegriffen werden und sie dann zur Verteidigung, zur Eigensicherung schießen.
Wir müssen hier vielleicht noch ein ganz spezifisches Phänomen nennen, das sogenannte Suicide by Cop, also Selbstmord durch PolizistInnen. Das ist eine Situation, in der sich Personen gefährlich verhalten, damit sie von der Polizei erschossen werden. Laut einer Aktenstudie aus Niedersachsen, die sich 138 Fälle angesehen haben, wo jemand durch Polizeischusswaffe zu Tode kam, das waren Fälle aus 2008 bis 2017, waren 25 Fälle, also 18%, Suicide-by-Cop-Fälle. Es waren vor allem männliche Personen, die vorher schon mal polizeilich in Erscheinung getreten waren und die starke psychische Probleme, Sucht oder Ähnliches aufwiesen.
Generell ist aber die Studienlage zum polizeilichen Schusswaffengebrauch sehr gering. Es scheint häufig eine Rolle zu spielen, dass die Personen, die angeschossen oder erschossen werden, selbst bewaffnet sind, zum Beispiel mit einem Messer, oder dass die Personen sich in psychischen Ausnahmesituationen befinden oder vielleicht sogar beides. Daneben gibt es noch eine Befragungsuntersuchung mit Beamtinnen. Hier wurden Beamtinnen gefragt, die selbst schon mal geschossen haben. Sie gaben an, wie so im Autopiloten gehandelt zu haben. Also es waren sehr dynamische Situationen, da musste sehr schnell gehandelt werden und da haben sie gar nicht groß drüber nachgedacht. Bei Experimenten zeigt sich, dass es sehr davon abhängt, wie die Wahrnehmung der Polizistin ist. Also wird die Situation als bedrohlich wahrgenommen oder nicht? Und man sieht auch weiter, dass diese Wahrnehmung sehr unterschiedlich sein kann. Also man kann hier gut anknüpfen an Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie oder Sozialpsychologie, die ja zeigen, dass Wahrnehmung sehr subjektiv ist. Also dass wir unterschiedlich wahrnehmen und dass es auch sehr davon abhängt, was wir bisher gelernt haben, welche Einstellungen wir haben und dergleichen. Und man kann leicht nachvollziehen, dass es vor allem auch erstmal darauf ankommt, wie nehmen PolizistInnen diese Situation, in der sie sind, eigentlich wahr.
Insofern kann man durchaus auch annehmen, dass Rassismus eine Rolle spielt. Und zwar dieser Rassismus, den alle Menschen verinnerlicht haben, da er strukturell in unserer Gesellschaft wirkt. Es gibt einen Forschungszweig, der sich mit dem Shooter-Bias beschäftigt, also dem systematischen Fehler, den Schießende haben. Und da wird simuliert der Schusswaffengebrauch in Situationen mit schwarzen Personen und weißen Personen. Wobei es in Deutschland vor allem mit arabisch gelesenen und muslimisch gelesenen Menschen gemacht wird. Im Ergebnis zeigt sich dann, dass schneller auf die Personen, die als arabisch gelesen wurden, geschossen wurde, als auf andere, was vermutlich damit zusammenhängt, dass man den Gegenstand, den man in ihrer Hand sieht, schneller als Waffe wahrnimmt. Also den Befund gibt es zumindest über schwarze Personen. Wenn die einen Gegenstand in der Hand haben und eben sehr schnell eingeschätzt werden sollen in Experimenten, was das ist, dann nimmt man bei schwarzen Personen schneller an, es sei eine Waffe. Und diese Annahme trifft übrigens sowohl bei weißen als auch bei schwarzen Menschen zu. Also auch schwarze Menschen sehen in der Hand von schwarzen Menschen eher eine Waffe als in der Hand von weißen Menschen.
Wir kennen ja ein bisschen die Diskussion und die Fallzahlen oder Entwicklung in den USA. Da ist es ja auch immer wieder Thema mit furchtbaren Fällen, wo schwarze Menschen von der Polizei getötet wurden, nicht nur durch Schusswaffe. Und hier kommen auch diese Untersuchungen her. Aber es ist interessant zu sehen, naja, in Deutschland gibt es auch rassistische Verzerrungen und Wahrnehmungen. Auch in Deutschland scheint das hier zu wirken. Also Vorurteile sind wirksam und gerade ja auch in den Situationen, wo nicht viel Zeit zum Nachdenken ist, wo man in so einem sogenannten Autopiloten handelt. Jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt eigentlich rechtens oder nicht? Auch die beiden Fallbeispiele, die wir am Anfang genannt haben, wurden ja in der Presse debattiert oder in der Öffentlichkeit, wo immer die Frage ist, überschreitet Polizei hier den Rahmen der legitimen Gewaltanwendung? Vor Gericht werden selten PolizistInnen verurteilt. Wir haben auch auf Mohamed Rameh angesprochen. Hier kam es zu einer Anklage wegen Totschlags und wegen Körperverletzung im Amt. Alle Angeklagten wurden aber freigesprochen. Bei dem schussabgebenden Polizisten wurde der Erlaubnistatbestandsirrtum angenommen. Also man hat gesagt, der Polizist durfte zwar eigentlich nicht schießen, aber er hat irrtümlich angenommen, sich in einer Situation zu befinden, wo er schießen darf. Das ist dieser Erlaubnistatbestandsirrtum.
Das kann man durchaus kritisch sehen bei dem Fall. Da gab es auch eine sehr breite Bewegung von AktivistInnen, die sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben, die auch Prozessbeobachtungen organisiert haben etc., die sehr viel Kritik auch an der Prozessführung geübt haben. Also wer sich dafür interessiert, sollte da auch auf jeden Fall nochmal sich ein bisschen einlesen. Trotzdem muss man sagen, dass wahrscheinlich meist die Situation, in der geschossen wird, das Handeln der Polizei rechtfertigen wird.
Weil es halt meist Situationen sind, wo es dann so eine Bedrohung vorliegt, also zum Beispiel mit dem Messer und dergleichen. Aber man kann sich ja auch fragen, wie kommt es überhaupt erst zu dieser Situation? Das wird man jetzt schwer im Einzelfall rekonstruieren können. Ja, wir können uns jetzt natürlich nicht hier hinsetzen und sagen, ah, die Situation hätte man so und so und dann wäre das alles gar nicht so weit gekommen. Aber dennoch kann man überlegen, wie können wir denn besser polizeiliches Handeln so aufstellen, dass es deeskalierend wirkt, dass halt gar nicht es zu solchen Eskalationen kommt. Was hier auch ein Problem sein kann, ist das Bedürfnis nach Autoritätserhalt der Polizei. Also so eine bestimmte Logik, jetzt die Situation klären zu müssen, also irgendwie sich durchsetzen zu müssen, das regeln zu müssen. Machen wir das ruhig mal an diesem Beispiel des 12-jährigen Mädchens. Wie gesagt, wir wissen nicht wirklich die weiteren Hintergründe, deswegen jetzt nur mal so, um das mal beispielhaft vielleicht auszuführen. Man hätte sich jetzt ja vorstellen können, das Mädchen war wahrscheinlich nicht in Gefahr durch die Mutter. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ne, die war da zwar nicht rechtens, aber es gab jetzt erstmal keine aktuelle Gefahr wahrscheinlich. Das heißt, man hätte sich auch zurückziehen können. Man hätte vielleicht auch erstmal abwarten können. Man hätte vielleicht einen Gebärdendolmetscher hinzuziehen können. Man hätte mehr sozusagen auf Kommunikation setzen können. Und das braucht Zeit und das braucht vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen. Und die Frage ist halt, wenn man so eine starke Logik hat nach Autoritätserhalt, ob das überhaupt so im Repertoire von Handlungsmöglichkeiten dann vorkommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass kein einzelner Polizeibeamter sowas auch macht und sich auch mal ein bisschen zurückzieht, auch mal kurz abwartet. Aber ich meine das eher so als systematischen Ansatz auch, dass man vielleicht nicht jede Situation ganz schnell durch Durchgreifen regeln muss, sondern dass das halt auch mal eine Lösung sein kann zur Deeskalation, ein bisschen Zeit zu geben und sich auch mal zurückzuziehen, gerade wenn auch gerade keine Fremdgefährdung vorliegt. Und ein weiteres Problem ist vor allem der Umgang mit Personen in psychischen Ausnahmesituationen. Auch das zeigt sich oft in diesen Situationen, wo geschossen wird, als relevant, dass hier Personen auch in psychischen Ausnahmesituationen sind, vielleicht auch eine psychische Störung haben oder dergleichen. Und hier funktionieren auch viele Sachen anders. Also machen wir es nochmal am Beispiel Messer. In NRW beispielsweise wird im Training dann gelernt, man sieht, eine Person zieht ein Messer oder hat ein Messer in die Hand, dass man einmal laut schreit, Messer, Messer, fallen lassen oder irgendwie so etwas. Ja, ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber dass sozusagen die Person lautstark aufgefordert wird, dieses Messer jetzt fallen zu lassen. Und für eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation kann das bedeuten, gar nicht in der Lage zu sein, das Messer jetzt festzuhalten, weil sie so unter Stress ist dann, dass sie verkrampft und das Messer umklammert und es gar nicht fallen lassen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, die Messer haben, die dieses Messer dann lassen soll oder wie auch immer, ja. Aber das ist ein Hinweis darauf, dass man um den Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen vielleicht einige Sachen anders machen muss. Und bei der Polizei NRW wird das beispielsweise in der Ausbildung, im Studium auch gelernt, dass es so ein bisschen darum geht, was gibt es denn für psychische Störungen, wie erkenne ich die und wie gehe ich damit um? Also wenn jemand Wahnvorstellungen hat beispielsweise, ne, das weiß man ja erstmal nicht, soll man den dann noch bestärken in dem, was die Person sieht oder nicht? Wie macht man das? Und das ist natürlich total hilfreich, so ein Wissen, weil ich dann in der Situation auch kommunikativ anders sein kann. Oder dass ich weiß, dass für bestimmte Personen, das ist Anzeichen, da wäre es total schlecht, jetzt in der Tür stehen zu bleiben, weil das die Person total unter Druck setzt, das Gefühl hat, keine Fluchtmöglichkeit zu haben. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, die ich tun kann. Das ist vielleicht nicht in jeder Situation so, aber das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele, dass es sehr wichtig sein kann, so ein Wissen zu haben, ein Grundlagenwissen über psychische Störungen und wie ich vielleicht auch deeskalieren kann mit solchen Menschen. Und so ein Wissen oder so ein Lernen gibt es auch nicht in jedem Bundesland. In NRW, wie gesagt, gibt es das, aber die Frage ist ja auch, ne, gibt es das auch berufsbegleitend, auch in anderen Bundesländern? Also das ist noch gar nicht so Standard in Deutschland, dass das so vermittelt wird in der Ausbildung.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Polizei in Deutschland eine Waffe zieht und schießt, ist selten, vor allem wenn es gegen Personen gerichtet ist. Trotzdem zeigt sich, dass der Anteil zunimmt. Häufig geht es dabei um Gefahr für Leib und Leben. Inwiefern bestimmte Einsätze gerechtfertigt sind und ob es durch anderes polizeiliches Agieren hätte verhindert werden können, wird häufig öffentlich diskutiert. Der Forschungsstand ist hier sehr gering. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.